HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Klaus Hofmeister, mein Gast heute ist Annette Clara Unkelhäuser. Frau Unkelhäuser, Sie haben uns erlaubt, Sie in der Ankündigung dieser Sendung als Seelenruhige vorzustellen. Denn Ihr Beruf ist es, Menschen zu begleiten, die zu Ihnen kommen und für 10 Tage schweigen und meditieren und zur Ruhe kommen möchten. Ist das ein Begriff, der Ihnen persönlich behagt, diese Seelenruhe?
Ja, ich würde sagen bedingt, weil sie etwas nahelegt, was gar nicht der Fall sein muss. Also für mich ist Seelenruhe etwas, dass ich zum Beispiel auch meine Unruhe ruhig anschauen kann. Seelenruhe heißt für mich nicht, dass ich mich ruhig fühle, sondern ich komme zur Seelenruhe, wenn es mir möglich ist, in der großen inneren Freiheit alles, was sich in mir zeigt, wahrzunehmen. Und das führt zu einer Ruhe, die aber durchaus auch mit Unruhe bestückt sein kann. Mhm.
Annette Clara Unkelhäuser leitet zusammen mit dem Jesuiten Joachim Hartmann das Exerzitienhaus Gries. Das liegt in ziemlicher Berg- und Waldeinsamkeit in der Nähe von Kronach im Frankenwald und gehört zu den im deutschsprachigen Raum renommiertesten Häusern der Stille und des kontemplativen Gebetes. Was es damit auf sich hat, werden wir noch klären. Frau Unkelhäuser, 10 Tage Schweigen. Worauf lassen sich die Teilnehmer der Kurse ein?
Auf eine Entdeckungsreise. Ja, weil das ist ein Abenteuer, in die Stille zu gehen, in einer Zeit, wo wir so wenig Stille haben. Ja? Wenn alles mal so weg ist, also wenn wir nicht reden, wenn wir nichts zu tun haben, wenn wir uns nicht ablenken können, wissen wir nicht, auf was wir dann innerlich stoßen. Und das Schweigen ist eine wesentliche Bedingung, das gehört zu dieser Reise dazu.
10 Tage Schweigen, ich glaube nur unterbrochen durch ein Begleitgespräch, das jeder Teilnehmer hier mit einem Begleiter, einer Frau oder einem Mann führen kann. Und da gehören Sie natürlich auch zu den Begleitern. Von daher haben Sie auch eine Inneneinsicht in das, was da so passiert bei den Menschen. Aber bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz beim Äußeren. 10 Tage Schweigen und was machen die Leute tagsüber?
Ja, wir hoffen natürlich sehr, dass sie meditieren. Ja, also das ist das Hauptsächliche, dass sie sozusagen in unserem Meditationsraum, in unserer Kapelle Gott wirklich Zeit schenken, in die Stille gehen und wir führen dann auch hin zu dieser Art der Meditation, die auch der Grieser Weg ist, aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu. Also die Meditation ist ein ganz wichtiges Element. Wichtige Elemente sind auch die Mitarbeit im Haus. Also einmal brauchen wir das tatsächlich auch als Haus, aber auch das sind Erfahrungen, dass das Kontemplative nicht einfach eine Gebetsweise ist, sondern eine Lebenshaltung sein möchte. Das erfahren die Teilnehmer auch bei den Arbeiten im Haus oder auch bei Yoga und Qigong, wo wir auch den Leib einbeziehen. Ja, und die Spaziergänge in der Natur, Austausch in der Gruppe an den ersten Abenden, also sind alles Elemente, wo aber das Meditieren selbst natürlich das Herzstück ist dieser 10 Tage. Und vielleicht noch eins darf ich ergänzen, Sie haben nicht ein Gespräch, sondern ein tägliches Begleitgespräch.
Ja, das ist vielleicht
noch wichtig zu sagen.
Das heißt also, Ihnen geht es um eine Haltung auch, die hier eingeübt wird.
Ja.
Also eine Haltung, die sich eben nicht nur dann in dem Stillsitzen, vielleicht 4 oder 5 Stunden am Tag in verschiedenen halbstündigen Portionen, so ist das ja hier üblich im Haus Gries, zeigt, sondern eben auch in der Art, wie man geht, wie man arbeitet, wie man seine Dienste macht, wie man vielleicht auch isst. Wie würden Sie diese Haltung, die hier eingeübt wird, beschreiben?
Also die kontemplative Grundhaltung ist sozusagen eine, in der wir üben, wahrzunehmen erstmal, überhaupt mal wahrnehmen, was begegnet mir jetzt in einer bestimmten Situation, also auch Dinge in meinem Leben erstmal auf mich wirken zu lassen. Wir üben ein, vom Selbermachen auch mal immer die Wende etwas geschehen zu lassen, also das Vertrauen üben wir ein. Wir üben ein, nicht immer nur ergebnisorientiert unterwegs zu sein, sondern auch Zeit zu schenken, mir selbst oder einem anderen Menschen. Das sind so Aspekte. Der Franz Jalitsch, der Gründer des Hauses, sagt auch immer als wesentliche Haltung, ich wechsle sozusagen von dem Fahrersitz meines Lebens auf den Beifahrersitz. Das heißt, ich bin weiter unterwegs, aber ich übergebe das Steuer. Ich überlasse mich für diese 10 Tage und dieses Überlassen können ist auch in meinem Leben sonst wichtig, dass ich auch die Fähigkeit habe, nicht nur etwas in die Hand zu nehmen, das ist oft auch wichtig, dass ich sage, das ist jetzt unter meiner Verantwortung und Regie, aber dass ich auch eine Freiheit habe zu wählen und sagen zu können, ich kann auch etwas mal laufen lassen, ich kann auch mal in die zweite Reihe treten, ich kann auch vertrauen und etwas geschehen lassen. Oder ich kann, wenn sozusagen ein Konflikt ist, sagen wir mal im Team, in der Arbeit, es ist gerade eine schwierige Situation, wenn ich lerne, die erstmal wahrzunehmen und nicht sofort die Gegenargumente zu bringen, sondern wenn ich diesen Raum habe, erstmal etwas wirken zu lassen und nach dieser Zeit der Wahrnehmung kommt vielleicht eine andere Reaktion. Ist auch so eine Portion Gelassenheit, die, glaube ich, jeder Mensch gerne in seinem Leben hat. Und das gehört hier mit dazu, dass wir das auch einüben.
Sie haben dieses wunderschöne Bild gebracht. Also man geht in diese Exerzitien, diese 10 Tage Schweigen und man ist vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz geklettert. Dann ist ja natürlich die Frage, wer steuert denn dann? Ist es die Seele, die dann sagt, hallo, ich bin auch noch da, oder wer kommt dann zum Zuge?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das sehr vielschichtig ist. Ja? Man sagt immer so, oder in diesem Bild heißt es, wir übergeben dann Gott die Regie. Aber was heißt das dann im Einzelnen? Was heißt das konkret? Es heißt zum Beispiel, wenn jetzt in mir in der Stille sich etwas zeigt, nehmen wir jetzt mal ein schwieriges Gefühl, eine Wut. Es kommt mir eine Situation vor 20 Jahren in den Sinn, wo ich im Beruf einen Chef hatte oder eine Chefin, mit der ich sehr schwer hatte. Und ich habe so gedacht, das ist doch längst erledigt. Da bin ich doch längst durch und merke auf einmal in der Stille, das taucht ja wieder auf. Dann ist das etwas, was ich nicht geplant habe, was aber jetzt da ist. Und dann kann ich üben zu sagen, okay, das ist mir jetzt zwar unangenehm, es überrascht mich auch, jetzt zu entdecken, wie lebendig das auf einmal wieder wird, aber ich lasse das jetzt geschehen. Dann willige ich ein und gebe meine Zustimmung, dass das, was ich jetzt in mir wahrnehme, auch wahr sein lasse. Da sein lasse. Und das in der vertrauensvollen Haltung, dass in meiner Bereitschaft, mich darauf einzulassen, Heilsames geschieht. Wir richten uns ja hier aus auf die Gegenwart Gottes, aber die ist nicht so zu fassen. Man kann nicht sagen, das ist hier oder da, aber dass ich das, was ich jetzt, was mich überrascht oder wo ich merke, was ist denn das, dass ich sage, ja, das darf sein und damit wende ich mich wieder der Stille und richte mich aus im Vertrauen, dass mir von Gott her das zufließt, was ich jetzt brauche. Mhm. Und das muss ich auch selbst nicht wissen.
Wir haben eben über die Ruhe gesprochen und das ist ja das, was so ein Traumwort ist, also für viele. Man möchte mal aussteigen, man möchte mal Ruhe finden. So, dann kommen die Leute zu Ihnen in dieses Haus der Stille und sind 10 Tage ruhig. Werden Sie dann ruhig und wann werden Sie ruhig? Oder ist es erstmal die Unruhe, die dann plötzlich da ist?
Also die Ruhe, die am Anfang da ist, ist ja zunächst mal eine äußere Ruhe, weil wir erbitten, dass nicht gesprochen wird. Also ist das jetzt erstmal von außen gesetzt als Rahmen. Was dann innerlich ist, wie Sie es richtig schon sagen, es ist dann oft durch diese äußere Stille, dass mir bewusst wird, wie viel Unruhe in mir da ist, was ich für ein Tempo vielleicht habe. Ja, also in den ersten Tagen macht sich bei vielen eine große Unruhe breit. Dieser Übergang von einer engen Taktung in meinem Leben zu dieser Stille, wo ich nichts machen muss, außer da zu sein, das ist ein unglaublicher Übergang. Und dann kommt viel Unruhe, wo die Menschen auch, wo wir sie auch einladen, in die Natur zu gehen, auch schnell zu gehen, zu joggen, ja, also wirklich auch diese Spannung abfließen zu lassen. Und nach dieser Unruhe, die oft zu sehen ist, kommt dann oft auch eine Erschöpfung, eine Müdigkeit. Das ist dann so die zweite Phase, wo einfach viel Bedürfnis ist zu schlafen, schlicht einfach zu schlafen. Auch das ist etwas, wo viele erstmal so denken, ja, ich bin doch hier zum Meditieren, jetzt bin ich so müde. Das ist ganz wichtig, das ist ja auch Kontemplation, wenn ich dann wahrnehme, ich bin müde. Und dann nicht sage, ich muss aber jetzt dies und das machen, sondern wichtig ist dann, diese Müdigkeit anzuerkennen und der auch einen Raum zu geben. Das wäre so die zweite Phase. Also Unruhe, Müdigkeit. Und dann kommt allmählich der Punkt, wo so, sagen wir mal, nach 3 Tagen erfahrungsgemäß, wo die Menschen so ankommen und sagen, jetzt kann ich auch meditieren.
Also so lange braucht es. Ja. Durchaus. Das heißt also, dann ist diese äußere oder dieser Druck, in dem, den man offenbar immer mit sich rumschleppt, ohne dass einem das wirklich bewusst ist, nicht? Das ist doch auch eigentlich schade, würde ich mal sagen, ne? Denn muss das Leben so sein oder kann man auch im Alltag, wenn man dann hier mal 10 Tage gewesen ist, so leben im Alltag, dass man durchaus auch diese große Unruhe dann unterläuft oder beruhigt?
Unruhe ist ja auch ein Zeichen, dass etwas in mir gesehen werden will, gehört werden will, verstanden werden will, vielleicht noch nicht gelebt wurde. Unruhe ist ja nicht nur ein Störenfried, wenn ich meditieren will zum Beispiel. Unruhe ist auch ein kostbarer Signalgeber. Wenn ich immer wieder diese Unruhe spüre, dann lohnt sich mal die Frage, was macht mich so unruhig? Was setzt mich so in Bewegung? Was treibt mich so an? Weil das ist auch kostbar, die Unruhe. Wenn ich die mal wertschätze als ein Signal, ich würde ja auch, wenn eine Alarmanlage angeht, dankbar sein, wenn es kein Fehlalarm ist, dass ich mein Haus sichern kann. Und wenn ich jetzt das Haus meiner Seele nehme, ja, und ich habe irgendwie Unruhe, dann ist das ein Signal, was mich einlädt, schau dir nochmal das Haus deiner Seele genauer an.
Also im Grunde kann man sagen, endlich darf die Seele mal in so einer Situation dann auch mal sagen, hallo, ich bin auch noch da oder ich möchte dir was zeigen.
Richtig. Es ist eine Riesenchance. Es ist die Chance, dass alles sein darf. Wo erleben wir das denn? Wo erleben wir, dass wir sein dürfen mit allem, was ist? Wir sind oft gefordert, die beste Leistung zu bringen, zu funktionieren, keine Fehler zu machen. Es ist oft recht gnadenlos. Das weiß ich so aus der Beratung, in dieser Beratungsstelle, in der ich vorher 10 Jahre war, was es den Menschen zusetzt, dass sie immer Top-Leistung bringen müssen. Und wenn ich dann endlich mal die Freiheit habe, auch mich mal schwach zu fühlen oder mal nichts leisten zu können oder Zweifel und Fragen zu haben, das ist was ganz Kostbares. Dann atmet die Seele wieder. Und gerade die Unruhe, die Sie ansprechen, es gibt diese Unruhe der ersten Tage, von denen wir gerade gesprochen haben. Und es kann aber sein, wenn die rum ist, dass dann innerlich trotzdem viel Unruhe da ist und dann einfach die willkommen heißen mit dem Vertrauen, dass diese Unruhe nicht das Letzte ist, sondern dass die mir was anzeigt, dass etwas in mir in Bewegung ist, was endlich mal das Licht der Welt erblicken möchte. Da geschehen auch Geburten innerlich, ja, dass etwas einfach mal ans Licht kommen darf.
Was wird geboren? Ist es dann nur der Ärger, die Wut, die ich nie zugelassen habe? Oder ist es auch durchaus was anderes, sozusagen ein freudiges Kind?
Ja, sicher. Das ist auch die ganze Bandbreite, die es so gibt. Ja, also auch die Freude, dass sagen wir mal, es gibt Menschen, die sehr sorgenvoll leben, die immer das Gefühl haben, denke ich auch an alles, die sehr gewissenhaft sind, die sehr hohe Anforderungen an sich selbst haben. Und wenn die in der Stille auf einmal entdecken, was alles Gutes in ihrem Leben da ist, wofür sie alles danken können, dann kommt auch manchmal Freude, wo vorher Sorgen das so überlagert haben. Das öffnet auch den Blick auf das Kostbare in meinem Leben. Mhm. Das auch. Gut, dass Sie das ansprechen. Sonst denkt man, es kommen nur Problemkinder auf die Welt.
Ja, ja.
Das ist keineswegs der Fall.
Annette Clara Unkelhäuser, Sie sind ja Begleiterin bei diesen Stillekursen, die 10 Tage gehen und die Menschen in die Stille führen. Und es gibt tägliche Gespräche mit einer Begleiterin oder einem Begleiter. Was ist denn da Ihre Aufgabe?
Ich vergleiche das immer mit einer Hebamme, dass ich mit dazu beitrage, durch bestimmte Instrumente, ich sage es mal etwas technisch, dass etwas herauskommen kann. Was so dazu gehört, ist einfach so eine Haltung, eben selbst auch kontemplativ, dass ich kein Ergebnis erzielen will. Auch wenn ich was erkenne in dem ersten Gespräch, dann so Knackpunkte vielleicht mal schnell erkenne, ist es dann für mich auch wichtig, da auch wieder zurückzutreten und zu sagen, ich bin da, wach, interessiert. Ich bleibe auch beim anderen, aber ich habe kein bestimmtes Ergebnis im Kopf. Ich habe kein Ziel. Ich überlasse auch da die Regie dem Menschen, der in sich nicht nur die Themen trägt, sondern auch die Lösung in sich trägt. Ich bin Assistenz.
Annette Clara Unkelhäuser, Erfahrungen mit der Begleitung von Menschen, die in die Stille gehen. Annette Clara Unkelhäuser ist Kontemplations- und Meditationslehrerin in der Leitung des Exerzitienhauses Gries und sie ist zu Gast im HR2 Kultur Doppelkopf. Frau Unkelhäuser, Sie sind Jahrgang 60, wie ich übrigens auch. Von daher ist das sozusagen die Musik, die Sie mitgebracht haben, auch die Musik unserer Generation. Simon & Garfunkel, I Am A Rock, 1965 erschienen. Hatten Sie mit 4 Jahren schon einen Plattenspieler, dass Sie es damals schon gehört haben?
Nein, hatte ich nicht.
Was hat Sie denn bewegt, das zu wählen?
Ja, es gehört so in meine Jugendzeit, dass ich es gehört habe. Einmal mag ich Simon & Garfunkel an sich, aber dieses Lied speziell, was mich so berührt hat, weil es den Schmerz eines Menschen ausdrückt, der es sich nicht mehr leisten konnte, wirkliche Gefühle an sich heranzulassen. Das hat mich sehr berührt. Was passiert in einem Menschen, der, sagen wir mal, zum Beispiel in der Liebe verletzt wurde und der so einen Schmerz hat, dass er sich zu einem Felsen macht, der keinen Schmerz mehr spürt. Das hat mich tief berührt. Der Schmerz und das sich zumachen, um zu überleben und dann die Poesie zu nehmen oder die Bücher, um durchzukommen und zu sagen, aber ich möchte nie wieder Liebe spüren, weil dann tut es auch wieder weh.
winter's day. In a deep and dark December, I am alone, gazing from my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow.
Die Meditationslehrerin Annette Clara Unkelhäuser ist im HR2 Kultur Doppelkopf zu Gast. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Annette Clara Unkelhäuser ist in der Leitung des vom Jesuitenorden getragenen Exerzitienhauses Gries bei Kronach. Wer sich mehrere Tage mal komplett aus seinem Alltag zurückziehen möchte, kann dort in die Stille eintauchen. 22 Kurse finden pro Jahr dort statt. In der Regel dauern sie 10 Tage. Seit 1984 ist das Haus Gries ein Ort der Stille, des kontemplativen Gebetes und der geistlichen Gemeinschaft. Es geht zurück auf den inzwischen hochbetagten Gründer von Haus Gries, den Jesuiten Franz Jalitsch. Sie bezeichnen die stille Meditation als kontemplatives Gebet in dieser Tradition hier im Haus Gries, Frau Unkelhäuser. Wie verstehen Sie das Gebet? Womit beschäftigt sich der Teilnehmer?
Das ist eine schöne Frage, weil er soll sich eigentlich nicht beschäftigen und doch beschäftigt er sich. Der Teilnehmer, die Teilnehmerin, die sie beschäftigen sich damit einzuüben, sich nicht zu beschäftigen.
Klingt paradox.
Ja, ist aber so. Das heißt also, keinen Gedanken nachzugehen, wenn die in der Stille kommen. Das sind ja so beliebte Begleiter in der Stille. Mir ist eine super Idee gekommen. Ich habe die Formulierung gefunden für meinen nächsten Artikel oder die Lösung für ein Problem. Ne? Da nicht einzusteigen, das üben wir zum Beispiel. Ja? Ganz konkret, die Gedanken kommen, eine tolle Idee. Und dann zu sagen, aber das ist jetzt nicht dran. Ich schenke meinen Gedanken nicht die Aufmerksamkeit. Ich kehre wieder zurück zur einfachen Wahrnehmung meines Atems, der Hände und achte auch auf die Gefühle, die kommen. Das ist das eine, womit sich der Beter, die Beterin beschäftigt, sich sozusagen nicht einzusteigen in Gedanken zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt einen Körperschmerz spüre, irgendetwas mir unangenehm ist und dann so in mir der Impuls ist, okay, dann höre ich mal das Beten auf, ich gehe mal raus, ich mache lieber mal einen Spaziergang, um mich irgendwie abzulenken und dann geht es wieder besser. Da wäre so die Übung, dabei zu bleiben, das Gebet nicht zu unterbrechen, nicht zu verändern, in diesem einfachen Wahrnehmen auch schwieriger Körperempfindungen zum Beispiel zu bleiben. Die große Überschrift ist, ich übe je neu mich ein, wahrzunehmen und nicht zu denken oder was zu tun und zu handeln.
Mhm. Aber Sie charakterisieren diesen Vorgang nicht nur als Meditation oder als Technik, sondern es ist ja ein Gebet. Ja. Was daran ist Gebet?
Ja, also aus meinem Verständnis ist es so, dass jetzt, wenn ich den Namen Gottes im Alten Testament nehme, der zu Mose sagt, am brennenden Dornbusch, ich bin, der ich bin da, sagt er, ich bin Gegenwart. Das heißt es ja, ich bin da, das heißt, das ist ein Name der Gegenwart. Und Mose erfährt, dass er auch da ist und kriegt dort auch dann seine Aufgabe. Also wenn zwei in der Gegenwart sind, kann Begegnung stattfinden. Und wenn wir uns ausrichten auf die Stille und versuchen, gegenwärtig zu sein, also nicht mit Gedanken irgendwo mich zu beschäftigen oder jetzt irgendwie schnell was zu machen, sondern wirklich ganz gewahr, was ist jetzt da, dann bin auch ich in der Gegenwart. Und dann, wenn zwei in der Gegenwart sind, ja, weil Gott ist, sagt, ich bin da, dann kann Begegnung stattfinden.
Also die Aufmerksamkeit, das Sein im Augenblick.
Ja.
Sie haben eben schon mal zwei Dinge angesprochen, die dann auch diese Aufmerksamkeit auch binden oder sozusagen eine Verankerung dafür bieten. Das ist das Achten auf den Atem oder auch das Bewusstsein für die Hände, die zusammengelegt sind. Und dann gibt es noch ein drittes Element hier in diesem Grieser Weg, also in der Gebetstradition des kontemplativen Gebetes, das hier im Haus Gries in der Nachfolge von Franz Jalitsch gepflegt wird. Das ist dann eben, dass man den Namen Jesu Christi sagt, mit dem Ein- und Ausatmen. Im Grunde auch eine Übung oder ein Anker für die Aufmerksamkeit und natürlich gleich auch ein ausdrücklicheres Gebet noch als das Achten auf den Atem, oder?
Der Grieser Weg ist ja eine klare Methodik mit Hinführungsschritten. Und wir lernen Tore kennen. Da gehört noch die Natur dazu, da gehört auch das innere Ja dazu und der Name von Maria. Also das sind alles Schritte, die uns helfen. Die sind dazu da, dass wir einüben, aufmerksam zu sein. Gebet ist ohne Aufmerksamkeit nicht denkbar. Und wir disponieren uns durch die verschiedenen Schritte, überhaupt zu lernen, aufmerksam zu sein. Weil ohne Aufmerksamkeit ist gar keine Beziehung möglich. Unser Ziel ist, zum Namen Jesus Christus zu kommen, der uns wirklich dann auch, und das ist unser Glaube, dass uns kein größerer Name gegeben ist und dass im Namen er gegenwärtig ist. Und in dem Beten mit dem Namen wenden wir uns damit auch der Person selbst zu. Und die Schritte vorher sind aber nicht weniger. Also es ist für mich keine Hierarchie, sondern wenn jemand beim Wahrnehmen seines Atems, kann ich auch eine tiefe Erfahrung von der Gegenwart Gottes machen. Ich würde das nicht so sagen wollen, dass das jetzt mehr oder weniger entscheidend ist, dass ich es lerne, aufmerksam zu sein.
Frau Unkelhäuser, Sie sprechen jetzt über Ihre Erfahrungen als Begleiterin im Exerzitienhaus Gries, wenn Menschen zu Ihnen in die Stille kommen für 10 Tage und dann viele Stunden am Tag still sitzen auf einem kleinen Bänkchen oder auf einem Stuhl. Aber Ihr Lebensweg hat Sie zunächst mal nicht in diese Begleitung von Meditierenden geführt, sondern Sie sind, nachdem Sie in Mainz geboren wurden, sehr katholisch aufgewachsen, katholisches Gymnasium besucht, katholischen Kindergarten. Dann haben Sie zunächst Medizin studiert und wurden Ärztin. Also Sie wollten schon irgendwie für die Menschen da sein, aber Sie waren dann mit diesem Beruf unzufrieden, haben ihn dann letztlich aufgegeben. Was kann einen so unzufrieden machen mit diesem Beruf, dass man ihn aufgibt? Sicher auch ein schöner Beruf.
So ist es. Ich finde ihn auch schön nach wie vor. Ich müsste die Frage stellen, was hat sie veranlasst? Ja, was Mann kann ihn, aber was ich kann sagen, wie es für mich war. Und ich war auch ein Kind, eine Jugendliche und Studentin, sehr leistungsorientiert. Ich hatte ein gutes Abitur und nach meinem damaligen Verständnis heißt das, wenn ich den Numerus Clausus schaffe, dann machst du natürlich Medizin. Und ich habe dann auch gedacht, da gibt es so viele verschiedene Disziplinen, da ist was Passendes für mich dabei. Da war ich überzeugt. Und das, was ich eigentlich sehr gern wollte, nämlich in den Bereich Psychotherapie, Psychosomatik, da hatte ich auch schon fast eine Stelle. Also der Chefarzt hat mich genommen und dann hat der Betriebsrat gesagt, jetzt ist aber ein Mann dran. Und dann hat das einen anderen Weg genommen. Ich bin woanders gelandet und im Rückblick sage ich auch, das war Fügung. Ich war dann in einer großen Praxis, wo es Nummern gab, wo die Menschen eine Nummer gezogen haben und auch mit der Nummer aufgerufen worden sind und wo von morgens 7:30 schon Schlangen vor der Praxis bis abends in einer ganz engen Taktung, wo ich so gemerkt habe, ich habe keine Zeit, wirklich mich den Menschen zuzuwenden. Ich war todunglücklich, weil ich gewusst habe, so kann ich nicht arbeiten. Ich habe keine Zeit für mein Gegenüber. Ich kann nicht fokussieren auf den Kopfschmerz allein. Ich muss den Menschen, ich kann so nicht arbeiten, das passt nicht zu mir. Und dann habe ich wirklich ich habe gekündigt damals, ich war ja Praxisassistentin und habe gemerkt, ich muss eine Zäsur machen, weil die Sehnsucht für Menschen da zu sein war ungebrochen. Aber ich habe jetzt im Moment damals keinen Weg gesehen, ja. Und dann habe ich wirklich eine Pause gemacht von ein paar Monaten, habe wirklich mich versucht nochmal zu erholen von dem Praxisschock dort und auch nochmal zu spüren, was ist denn dran. Und dann habe ich meine zweite Begabung, die für mich auch im Studium in der Schule markant war, die Sprache. Ich dachte, ich verbinde doch deine medizinische Kenntnis mit der Sprache. Dann schreib darüber das, was du weißt. Dann habe ich eben, bin ich in diesen Fachjournalismus reingegangen und dann war für mich klar, also schreibst du im medizinischen Bereich. Ich habe das mit Freude auch abgeschlossen, aber es lief dann doch wieder ganz anders. Und das ist für mich, jetzt bin ich eigentlich wieder an einem Ort, wo ich mich auch wieder verbinden kann mit der Ärztin in mir, die immer ein Stück getrauert hat, weil die Medizin hat schon auch gepasst. Und heute hier bin ich zwar nicht als Ärztin, aber die Ärztin in mir darf auch mitreden und darf auch mit dabei sein. Ja? Und
das, Sie hatten ja damals schon einen Eindruck, dass der Kopfschmerz allein ist es nicht, haben Sie eben gesagt. Ja. Machen Sie in Ihrer Tätigkeit als Begleiterin von Menschen, die sich Zeit für Meditation und für Stille nehmen im Haus Gries, die Erfahrung, dass sich auch körperliche Probleme hier zeigen, die vielleicht andere psychische, vielleicht auch spirituelle Hintergründe haben? Gibt es dafür Beispiele, dass Sie sozusagen hier diese Ganzheitlichkeit des Menschen auch nochmal in der Begleitung erleben?
Ja, ich erlebe es oft, wobei ich ja sagen muss, dass das ja nur 10 Tage sind und die Menschen dann wieder gehen. Aber ob es jetzt Kopfschmerz ist, dauerhafter Kopfschmerz, wo sich dann, wenn hier etwas klar wird, eine Bruchstelle, eine Erinnerung kommt, sich was löst und der Kopfschmerz weggeht, der bis dahin ständiger Begleiter war, wo viele Therapien nicht geholfen haben und das Problem einfach auch ein anderes war. Oder sagen wir mal bei Darmerkrankungen, wenn Menschen einen entzündlichen Darm haben und immer wieder Durchfälle und so, wo ich oft das Gefühl habe, dass, ich sag's mal etwas, dass der Darm auch weint. Dass das auch Tränen im Darm sind, das ist jetzt nicht medizinisch abgesichert, aber es ist meine Erfahrung, dass das manchmal eben auch ganz tiefe Traurigkeiten sind. Und wenn die so zur Sprache kommen, wirkt es auch wieder auf den Leib, ja, und auf den Darm auch. Es ist sozusagen immer wieder die Erfahrung, wie eng das auch verbunden sein kann und dass sich manches auch wirklich löst. In dem Moment, wo das eigentliche Problem erkannt ist, gewürdigt wurde, mitgeteilt werden konnte, verstanden wurde, integriert wird in mein Leben. Das ist heilsam. Ich mache die Erfahrung, dass der Körper wie ein Speicher, wie ein Gedächtnis meines Lebens auch ist. Da sind Dinge abgelegt von meinem Leben. Und wenn Stille ist, dann meldet sich zuerst mal oft der Körper und hat es für mich aufbewahrt. Hat so Marker gesetzt, ja, ob das der Magen ist, der Kopf, der Nacken, sowieso Marker, ne? Und dann, wenn ich dann das nicht als, das muss jetzt schnell weg, ich will gut meditieren, wenn ich das als kostbare Signale nehme, dann kann durch diese Stille, spürt die Seele, jetzt ist endlich eine Chance. Jetzt kann das an die Sonne, sagen wir mal, das, und kann in das wärmende Licht und kann in die Gegenwart. Und dann zieht sich der Körper, dann hat er seine Funktion erfüllt. Hat seinen Dienst getan, er ist ja so treu, der Körper, der geht ja jeden Weg mit uns mit, der ist ja total treu. Und dann ist das erledigt, verstanden und dann braucht es das Körpersymptom nicht, weil das eigentliche Gefühl sich zeigen durfte. Mhm.
Diese Art der Stille, die Sie hier im Haus Gries üben, ist natürlich auch sehr körperlich. Man sitzt ja dann die ganze Zeit in der Stille. Mhm. Es ist ja erstmal ein Statement, auch ein körperliches Statement, ne?
Ja.
Das ist ja fast wie so eine Folie, auf der sich dann auch leichter was zeigen kann.
Es gibt so ein Missverständnis vielleicht auch, dass wir, wenn wir ein Symptom spüren, rennen wir zum Arzt und sagen, mach das bitte weg. Gib mir irgendwas, weil das tut mir weh und das. Das heißt, der Schmerz soll schnell weg. Das ist natürlich sehr verständlich. Auch ich habe nicht gern Schmerzen und freue mich, wenn sie weg sind. Aber die Wertschätzung meines Körpers, dass wenn der mich stört sozusagen, mir auch was zu sagen hat, wenn das noch dazukommt, dann wird es ganzheitlicher. Beides ist wichtig, dass der Arzt mir helfen kann, dass ein Schmerz weggeht, ist kostbar, aber es ist auch kostbar, diesen Blick auf meinen Körper, dass mir der auch möglich ist, zu sagen, okay, der will mit mir sprechen, der hat mir jetzt was mitzuteilen, ich achte mal darauf.
Dann wäre im Grunde das, was Sie hier anbieten im Haus Gries, also diese stille Tage, diese wirklich intensiven Zeiten des Nichtstuns, wäre ja im Grunde schon so eine Art, im Grunde schon auch ein Heilungsweg, oder?
Heilungsweg, die Heilung ist nicht das, was wir anstreben. Also wir sind kein Ort, wo das Primäre heißt, wir wollen Heilung erzielen oder so. Das ist es nicht. Die Heilung steht nicht im Vordergrund, sondern ist sozusagen, wenn sie geschieht, eine erwünschte Nebenwirkung. Im Vordergrund steht die, also wir sind ja ein christliches Haus, im Vordergrund steht, die Menschen wieder in Kontakt zu bringen mit Jesus Christus, der Arzt ist und der dann, und das ist unser Vertrauen, weiß, was jetzt dran ist oder nicht dran ist. Es gibt auch Menschen, die gehen wieder und die Symptome bleiben zum Beispiel. Und trotzdem ist Heilsames geschehen, weil die Annahme von etwas, was halt nicht weggeht und so bleibt, mein Leben in der Qualität auch verändert, wenn ich damit leben kann. Also nicht das Weggehen von etwas ist Heilung für mich, sondern ganzheitlich betrachtet, was für einen Raum habe ich mit dem, was jetzt da ist, umzugehen? Habe ich einen Raum?
Und Sie haben immer das Stichwort ganzheitlich. Also aus der Psychosomatik weiß man, dass es den Körper gibt und die Seele.
Ja.
Wenn Sie von ganzheitlich sprechen, da ist ja dann auch noch die spirituelle oder die religiöse Dimension im Grunde als eine, die diese Ganzheitlichkeit auch in den Blick nehmen muss.
Also für mich gehört die spirituelle Dimension dazu. Und die Menschen, die hierher kommen, sind ja solche, die sich sehnen nach dieser Dimension. Ich würde sie niemandem überstülpen. In den 10 Jahren, als ich in der sozialen Beratung gearbeitet habe, war die spirituelle Dimension selten Thema und schon gar nicht von mir explizit angesprochen, weil das war nicht meine Aufgabe. Aber es ging trotzdem auch darum, heilsam gegenwärtig zu sein. Aber in so einem Haus, wenn die Menschen hierher kommen, suchen die nach Gott. Die wollen ihren Glauben lebendig oder wieder was wie abgestorben ist. Da bringen die das ja schon mit. Und für mich persönlich ist es wesentlich, die spirituelle Dimension mit in den Blick zu nehmen. Mhm. Wesentlich, ja.
Die gelernte Ärztin Annette Clara Unkelhäuser ist zu Gast im HR2 Kultur Doppelkopf. Nach Stationen als Journalistin, als Kultur- und Öffentlichkeitsarbeiterin und Sozialberaterin in der Stadt Weinheim leitet sie nun seit 2016 mit dem Jesuiten Joachim Hartmann das Exerzitienhaus Gries im Frankenwald bei Kronach, ganz abgelegen. Als nächste Musik haben Sie, Frau Unkelhäuser, Cat Stevens rausgesucht, If You Want to Sing Out. Das Lied atmet Freiheit und ein bisschen Trotz, finde ich. Tu, was du willst. Was du wirklich willst. Klingt da so ein rebellischer Geist von Frau Unkelhäuser raus?
Ja, das durchaus auch. Ja, ich bin auch froh, dass es den gibt, ja. Ich denke an diesen Film Harold und Maude, wo der Harold dann mit einer Gitarre diese Wiese hochgeht und dieses Lied so singt. Ja, das ist ein Film, den ich sehr gerne habe, obwohl er bricht ja wirklich mit allen möglichen Vorstellungen. Aber was mich bewogen hat, ist da drin, was Sie sagen, atmet den Geist der Freiheit und dass wir oft unsere Möglichkeiten nicht ausschöpfen. Ich bin keiner, der sagt, du kannst machen, was du willst, natürlich nicht. Aber das, was mir daran gefällt, ist, schau doch mal hin, wenn du frei sein willst, es gibt einen Weg. Oder wenn du Freude, sei freudig. Oder es gibt die Möglichkeiten, also wahrzunehmen, was es alles gibt. Also diese Einladung zum vollen Leben, ja, das Leben in der Fülle auch zu würdigen. Und die Wahlmöglichkeiten zu realisieren. Wir haben nicht überall welche, aber manchmal viel mehr, als wir uns so zugestehen. Und das ist der Punkt für mich.
Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free. Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, cause there's a million ways to go.
Die Meditationslehrerin, Ärztin, Journalistin Annette Clara Unkelhäuser ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Sie ist in der Leitung von Haus Gries, einem Exerzitienhaus, einem der renommiertesten Lernorte christlicher Meditation und Kontemplation in Deutschland. Gastgeber ist Klaus Hofmeister. Frau Unkelhäuser, die katholische Kirche in Deutschland, zu der Sie gehören, zu der auch dieses Haus hier gehört, das von den Jesuiten getragen wird, befindet sich in einer Krise. Viele Menschen wenden sich ab. Wegen des Priestermangels bricht in vielen Gemeinden das gewohnte Leben zusammen. Welche Rolle spielt in dieser Situation das Haus Gries, dessen Methode das kontemplative Gebet ist? Viele Menschen bis hin zu einzelnen Bischöfen sind auch dem Weg, der hier gelehrt wird, verbunden. Warum braucht es eine solche kontemplative oder fast mystische Frömmigkeit durch die Übung der Stille?
Karl Rahner hat einmal gesagt, dass es entscheidend darauf ankommt, dass wir mystisch, also dass wir Mystiker sind, dass dann die Zukunft Bestand hat. Und Mystik oder mystisch sein heißt ja, eine inwendige Erfahrung Gottes machen zu können, also zu spüren. Glauben wirklich auch innerlich zu spüren. Das macht einen Mystiker aus, dieses Berührtsein von Gott. Und der kontemplative Weg ist ein Weg des Wahrnehmens. Da geht es um das Spüren. Und nur das, was ich wirklich auch spüren kann, kann mich innerlich nähren. Kann dieses Feuer in mir wachhalten, ja? Kann mir Kraft geben und auch Authentizität, dass das, was ich sage, auch mit dem übereinstimmt, was ich auch immer wieder spüren darf. Dann wird es authentisch und das überzeugt. Und deswegen glaube ich, dass die Mystik eine entscheidende Rolle spielt bei der Erneuerung in der Kirche. Weil die Menschen, die Kritik haben, sagen, da wird so viel gesagt, die leben ja was ganz anderes. Also diese Diskrepanz zwischen dem, was sie hören und dem, was sie spüren. Und deswegen ist es so wichtig, wieder ein Gespür zu bekommen für das, was auch gelehrt wird. Beides ist ja wichtig. Aber eben auch das Fühlen. Ich muss eine Erfahrung machen können und das trägt. Was anderes wird auf Dauer nicht tragen.
Jetzt ist es so, viele kommen zu Ihnen hier in diesen stillen Ort im Frankenwald, aber Sie gehen inzwischen auch raus oder Sie möchten auch rausgehen, auch zum Beispiel, dass in den Gemeinden solche Erfahrungen gemacht werden können. Was haben Sie da vor oder was machen Sie da schon?
Ja, ich möchte gerade noch mal einen Schritt zurückgehen. Das ist mit dem Stichwort Erneuerung der Kirche das Besondere an Haus Gries, dass tatsächlich auch viele Menschen kommen, die in Kirche Verantwortung haben. Nicht nur Priester, Pastoralreferenten, Menschen, die in der Seelsorge sind, Ordensleute, also dass auch die kommen, das ist ja dieses Wunderbare, dass es hier die sozusagen die Laien gibt, ich sag's mal so kirchlich betrachtet, aber auch die, die Verantwortung haben. Und das ist uns auch kostbar, weil das Multiplikatoren sind, die das, was sie selber hier erfahren, auch wieder in ihre Gemeinden reinbringen können. Und das andere ist Ihre Frage, was wir da vorhaben. Also wir haben jetzt zum Beispiel am letzten Wochenende, wir hatten eine Anfrage in Oberschwaben, wo eine Gemeinde, Kreis Erwachsenenbildung, gesagt hat, wir haben irgendwie das Gefühl, wir müssen was für uns tun. Wir wollen unseren Glauben wachhalten oder überhaupt wieder so das, was lebendig ist. Oder ja, die dann gefragt haben, ob wir kommen würden. Und dann haben wir einen ganzen Tag dort gemacht. Also wir heißt Pater Hartmann und ich. Und dann waren das so Erfahrungen für die Menschen, die haben noch nie so ein Gebet, die so ganz wichtige Entdeckungen so für sich gemacht haben. Das war sehr beeindruckend in dieser Einfachheit, aber auch so in dieser Eindrücklichkeit, wo ich auch gemerkt habe, darauf kommt es an, dass Glaube erfahrbar wird, dass die Stille als heilsam erlebt wird. Ich erinnere mich an einen Mann dort in dieser Gemeinde, der irgendwie schon Jahrzehnte engagiert ist, in verschiedenen Gremien einen eigenen Hauskreis hat und der an diesem Tag auf einmal wurde etwas wieder ein Psalmvers lebendig, werd still und erkenne, dass ich Gott bin und dass ich da bin, so. Der völlig erschüttert war, seit Jahrzehnten war dieser Satz nicht mehr da, war aber als junger Mensch für ihn ganz wichtig. Und auf einmal macht er für dieses Angesprochensein, da taucht es in seiner Seele auf, er war total berührt, da war, ist was passiert, das einfach durch den Rahmen der Stille und durch diese Übung. Er hatte es ja schon in sich drin, das hat ihn in der Jugend, hat das irgendwie ihn ganz, das war ein Satz, der hat ihn gezogen und der war lange nicht mehr präsent und da wieder Kontakt zu bekommen. Darum geht's.
Also es müsste im Grunde ja auch in einem gottesdienstlichen Leben, das ja auch viele Worte macht, die Liturgie ist natürlich sehr wortreich, im Grunde wieder ein bisschen mehr Raum geben für die Erfahrung der Stille, weil da doch Wichtiges offenbar passiert.
Ja, die Stille und den Austausch. Weil wichtig war auch, dass er das mitteilen konnte und dass man dann heben konnte im Gespräch, was da passiert ist. Auch das Wort ist wichtig, die Mitteilung, aber eine Mitteilung, die durch die Stille hindurchgeht und nicht über sie hinwegredet. Mhm.
Wir sind hier im Exerzitienhaus Gries. Annette Clara Unkelhäuser ist hier mit in der Hausleitung dieses Hauses, wo Menschen hinreisen, um für 10 Tage in die absolute Stille zu gehen. Frau Unkelhäuser, das ist natürlich auch ein ziemlich anspruchsvolles Programm. Also Menschen, die sich erstmal 10 Tage Zeit nehmen und dann auch noch bereit sind, sich den Härten des Schweigens auszuliefern für diese Tage. Meine Beobachtung ist, dass es ja doch auch Menschen sind, die so in der Mitte des Lebens sind, die so vielleicht 40, Mitte 40 sind, wo man dann sagt, okay, ich brauche auch mal eine Zeit zur Orientierung. Und die machen, die stellen den überwiegenden Anteil der Menschen, die hierher kommen. Sie wünschen sich, auch Jugendliche in die Stille zu begleiten. Und sie tun auch schon was dafür. Gelingt das?
Das hoffe ich, ja. Also wir müssen ja erstmal überhaupt einen Rahmen dafür schaffen, dass sowas gehen kann. Das heißt, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal einen jungen Erwachsenenkurs. Das ist ein Pilotprojekt, das wir wirklich ausgeschrieben haben, nur für die Altersgruppe 21 bis 33. Und wir haben schon erfreuliche, also für junge Menschen so früh sich festzulegen, das ist im Sommer, ist ja nicht so gerade, die machen ja auch manchmal etwas spontan und kurzfristig. Also wir haben bisher schon eine erfreuliche Resonanz. Das sind auch Tage, die kürzer sind, also es sind 6 Tage und die werden auch eine etwas andere Struktur haben. Die Stille ist natürlich weiterhin wichtig, aber auch irgendwie der Austausch. Es wird andere Elemente noch geben, um auch dieser Altersgruppe gerecht zu werden. Und wir glauben oder ich glaube, dass junge Menschen eigentlich prädestiniert sind für den kontemplativen Weg, weil sie sich fragen, wer bin ich? Wo ist mein Platz? Was ist überhaupt der Sinn von dem Ganzen? Junge Menschen wollen spüren. Die wollen nicht viel Worte, die wollen es fühlen. Und deswegen ist das eigentlich ideal, was wir hier anbieten. Es braucht halt nur das richtige Format. Das ist sozusagen ja interessanterweise auch der Beginn, den Franz Jalitsch mit in Deutschland, als er das hier gegründet hat, hat er begonnen mit jungen Menschen und sagt dann so, ja, weil die waren offen. die wollten entdecken, die sind neugierig, ja. Die etwas älteren Jahrgänge hat er damals, die haben gesagt, das machen wir nicht, das kennen wir nicht, wissen wir nicht. Und die jungen Menschen treibt ja immer die Sehnsucht. Die wollen wissen, wer sie sind. Die wollen wissen, hey, was ist denn hier los im Leben? Worum geht's denn?
Annette Clara Unkelhäuser, Sie sind also darin bemüht, das, was Sie hier anbieten oder das, was Menschen hier erfahren können, die Entdeckungen, die man machen kann in der Stille, einfach auch unters Volk zu bringen.
Richtig.
Also Sie wollen gerne, dass Jugendliche das entdecken. Ja. Und Sie haben auch die Ambition gerade, das ist Ihr Arbeitsbereich, auch Kontemplation und Sendung heißt das hier, dass Sie also ein bisschen auch rausgehen, zum Beispiel auch in Richtung Unternehmer oder Manager. Was haben Sie da vor oder was
schon,
können, was
schon
legen
passiert.
Sie? Schon passiert, ja.
Ein Beispiel gibt es schon. Das war eine Anfrage von Selbstständigen und Menschen in Führungspositionen, ein Wochenende in Erfurt. Und das ist sehr spannend gewesen, weil da nochmal ganz andere Fragen kommen. Mhm. Nämlich gerade die Frage nach der Alltagstauglichkeit des Weges. Ich sag's mal so. Die sagen, ja, ist ja alles schön und gut, aber wie kriege ich das, wenn ich ein Unternehmen leite mit so und so vielen Mitarbeitern und immer irgendwie 150% bringen muss und schnell sein muss? Wie geht das dann? Und das ist eine Herausforderung, der ich mich gerne gestellt habe. Und es war sehr schön zu sehen, dass es auch in solchen Situationen, wenn ich also wirklich in Führungsposition bin, dass wir Dinge gefunden haben, die alltagstauglich sind.
Die können sich nicht stundenlang aufs Bänkchen setzen.
Ganz genau.
Also
ganz
machen die dann?
Ja, es sind diese Momente des Innehaltens. Also so ganz kleine Rituale, wenn ich jetzt irgendwie am Schreibtisch sitze und merke, der ist so voll und in 5 Minuten habe ich einen ganz schwierigen Termin. Wenn ich dann einen Moment, das kann eine Minute sein, die Hände zusammenlege, im Moment bewusst spüre, ich bin da, spüre meine Hände und spüre mal ein paar Atemzüge, dass ich atme. Allein so eine Minute innehalten und ganz bewusst wahrnehmen, ich bin da und wie bin ich jetzt da? Das ist zum Beispiel schon entscheidend, kann entscheidend sein, weil ich nach dieser Minute anders auf den nächsten Termin zugehe. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel, weil die Hände sind Ankerpunkte, das zeigt so die Erfahrung. Wenn ich die bewusst spüre, kann ich mich verankern. Das wäre so ein Beispiel. Ein anderes ist, dass jemand sagte, also ich habe so eine halbe Stunde Mittag und so die Frage, wo ist denn der Arbeitsplatz, hat sich herausgestellt, eine Kirche ist in der Nähe, fußläufig erreichbar. Dann in der Pause sozusagen was zu essen, wenn man dann abends zu Hause warm ist und dann in diese Kirche sich eine Viertelstunde zu setzen, die offen ist. Das ist auch so ein Beispiel, Oder eine Abendkultur, dass man mal so fragen kann, was ist denn so am Abend nach so einem vollen Arbeitstag? Dann sind vielleicht die Kinder und sind froh, dass der Papa endlich da ist und die Frau hat auch einiges gesammelt, was auch noch zu besprechen ist. Wie geht das dann? Und man ist völlig erschöpft, Dann auch mal zu schauen, wie gestalte ich den Übergang? Kann ich zum Beispiel auf der Rückfahrt im Auto, kann ich da einen Moment auf den Parkplatz fahren? Oder kann ich zu Hause sagen, ich brauche jetzt noch 5 Minuten? Mach so ein Ritual zu Hause, gebe den Tag nochmal bewusst ab, dann kann ich ja schauen, was mir da hilft und gehe nach 5 Minuten auf meine Familie zu.
Also, dass das alltagstauglich wird, Denn das ist ja der große Vorteil, wenn man 10 Tage hier ist, dass man sehr viel Zeit hat, die man im Alltag eben oft nicht hat, der Stille und dem, was das sich zeigen möchte, zu begegnen. Das war der HR2 Kultur Doppelkopf mit Klaus Hofmeister und Annette Clara Unkelhäuser. Sie ist Mitglied in der Leitung des von den Jesuiten getragenen Haus Gries, einem Ort, wo jährlich viele 100 Menschen in jeweils 10-tägigen Kursen das kontemplative Gebet in der Stille lernen und üben. Vielen Dank, Frau Unkelhäuser, dass Sie uns in diesen mystisch-spirituellen Bereich der Arbeit in der katholischen Kirche einen Einblick gewährt haben. Zum Schluss hören wir aus Ihrer Musikauswahl noch den Song für Afrika, We Are the World. Das ist ein Lied der Initiative USA for America aus dem Jahr 1985. Das Lied selbst ist von Michael Jackson und Lionel Richie geschrieben und wurde damals ja auch unter dem Eindruck der Hungerkatastrophe in Äthiopien 20 Millionen Mal verkauft. Was hat es mit dieser Wahl auf sich?
Es ist dieser Aufruf, Verantwortung zu übernehmen, die Welt als Ganzes zu begreifen, sich berühren zu lassen von dem, was geschieht und nicht zu sagen, das wird schon irgendwie werden. Mich ansprechen lassen, berühren lassen und aus diesem Berührtsein auch ins Handeln zu gehen. Ja, wir haben heute viel über das Wahrnehmen gesprochen, aber es ist nicht zu vergessen, dass daraus auch verantwortliches Handeln erwachsen will. Das ist ganz wichtig, dann geht es auch um das Tun. Und das gefällt mir, dass es so ein Aufruf ist, ein Appell an die Geschwisterlichkeit und an unsere Verantwortung für diese eine Welt. Und dass, wenn in der Welt Menschen verhungern oder verfolgt werden, dass wir uns davon auch berühren lassen und dass das Konsequenzen hat für unser Leben. Also über das Wahrnehmen zu einem verantwortlichen Handeln zu kommen, was im Einklang steht mit meiner Person und meinen Möglichkeiten.
Vielen Dank, Frau Unkelhäuser, für das Gespräch. Und jetzt We Are the World.
When the world must come together as one.